Hongkong, Dienstag, 4. Juni 2013, 11 Uhr. Corrigan wuchs in den späten 50ern in New York auf. Sein Vater war Pilot, der für Pan Am gearbeitet und auf internationalen Routen die halbe Welt bereist hatte. Seine Mutter war Hausfrau, die sich um den kleinen Mikey, wie sie ihn immer rief, kümmerte. Corrigans Vater liebte Afrika und so verbrachte Mikey in seinen jungen Jahren die Ferien in Lagos und Accra. Während des Studiums der Politikwissenschaften wurde er von der CIA angeworben und dank seiner Afrika-Erfahrung von der Agency in den 70ern in Südafrika gegen Rebellengruppen, die sich gegen das Apartheid-System auflehnten, eingesetzt. Später ging er nach Kinshasa, wo er im Zuge einer geheimen CIA-Operation den wenig bekannten antikommunistischen UNITA-Rebellenführer Jonas Savimbi unterstützte. Savimbis Armee beging in diesem Konflikt schwerste Menschenrechtsverletzungen, aber Savimbi hatte erstklassige amerikanische Berater gefunden. Oder besser, diese hatten ihn gefunden. Der amerikanische Politikberater und Lobbyist Paul Blackstone modelte Savimbi zum Freiheitskämpfer um und ließ ihn während der Besuche in Washington wie einen Saubermann erscheinen. Der US-Kongress billigte hunderte Millionen Dollar verdeckter Finanzhilfe für den Kampf gegen die kommunistische Regierungspartei in Angola und so ging der Krieg unentwegt weiter. Experten waren der Ansicht, Blackstones Firma habe den Krieg in Angola um Jahre bewusst verlängert, indem sie sofort neue Waffenlieferungen organisierte, sobald Friedensverhandlungen in greifbare Nähe kamen. Der Bürgerkrieg ging über ein Jahrzehnt lang weiter und kostete Hunderttausenden das Leben. Corrigan war Blackstone in Angola mehrfach begegnet, hatte mit ihm zusammengearbeitet und die Waffenlieferungen an Savimbis Truppen organisiert. Nichts, worauf er heute stolz war. Aber zumindest war das Ziel in Angola klar erkennbar, die Welt vor der Krake Kommunismus zu bewahren. Im Gegensatz dazu war Irak reinste Zeitverschwendung. Nach dem Irak-Fiasko wechselte Corrigan 2004 zur NSA in die SCS-Abteilung, die ihn dann rund um die Welt in den amerikanischen Botschaften in Wien, Berlin, Havanna, Lagos und schließlich Hongkong mit dem Abhören der jeweiligen Landesregierung betraute. Vorrangige Aufgabe des 1978 gegründeten SCS war es, die hochentwickelte Abhörausrüstung von Wanzen bis hin zu Parabolantennen an schwer erreichbaren Orten unterzubringen. Und das nicht nur in Krisenregionen wie Afghanistan oder dem Irak, sondern auch in verbündeten Staaten wie Österreich oder Deutschland. So spähte Corrigan den deutschen Kanzler Gerhard Schröder und seine Nachfolgerin Angela Merkel von der amerikanischen Botschaft in Berlin am Pariser Platz aus. Gerhard Schröder wurde zum Ausspähobjekt, weil er sich konsequent weigerte, am Irakkrieg teilzunehmen und aufgrund seiner auffälligen Männerfreundschaft zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seine Affinität zu Russland und das sich abzeichnende Engagement bei dem russischen Gaslieferanten Gazprom machten ihn zum hochrangigen Ziel für die Überwachung durch die NSA und somit auch für den SCS. Angela Merkel war später vor allem für das Außen- und Finanzministerium interessant. Ihre Position, die sie während der Euro-Krise im Jahre 2008 bezog, und vor allem ihre Einstellung zu den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm interessierte das State Department brennend. Aber nicht nur Merkel war, wie Corrigan aus seiner Zeit als Leiter der SCS-Abteilung in Berlin wusste, Ziel der Aussperraktion, sondern fast der gesamte Berliner Politikbetrieb, inklusive ranghoher deutscher Beamte. Es ging nie um reine Metadaten, sondern um gezieltes Abgreifen von Gesprächen zwischen hochrangigen Politikern. Doch nicht nur die NSA interessierte sich brennend für Deutschland. Die CIA selbst hatte in der BND-Zentrale einen Doppelagenten, der seit 2008 über 200 Geheimdokumente an die Agency geliefert hatte. Er spionierte beim Bundesnachrichtendienst in der Abteilung Einsatzgebiete Ausland im bayerischen Pullach und hatte kürzlich ein absolut brisantes Papier an die CIA verkauft. Es handelte sich dabei um das vollständige Konzept zur Gegenspionage des BND, woraus sich ablesen ließ, wie Berlin bei der Spionage anderer Nachrichtendienste vorging. Als Corrigan in diesem Papier las, dass Deutschland den NATO-Bündnispartner Türkei ausspionierte, musste er immer wieder über die Naivität der Deutschen laut lachen. Nachdem Corrigan geduscht, sich rasiert und zwei weitere Lines Kokain durch seine Nase gejagt hatte, verließ er die Botschaft und ging zu Fuß zu dem amerikanischsten Restaurant, das man sich nur vorstellen konnte. The Diner in der Arbuthnot Road war wie eine Zeitreise in die amerikanischen 60er. Die Wände waren aus braunen Ziegelsteinen und schicke Lampen beleuchteten von oben die silbernen Aluminiumtische, die eine dunkelbraune Holzoberfläche hatten. Als Sitzgelegenheit gab es bequeme weinrote Ledersofas sowie das Heckteil eines Cadillacs, das aus der Wand ragte und Platz für zwei Personen bot. Corrigan fühlte sich jedes Mal, sobald er das Restaurant betrat, wie Vincent Vega, der in Jack Rabbit Slims mit Marcellus Wallace' Frau Mia in einem Cadillac sitzt, Burger isst und über miese Witze lacht. Toy Chong wartete schon im hinteren Teil des kleinen Diners. Corrigan nahm ihm gegenüber Platz. Der Asiate hatte einen Teller voller Blaubeer-Pancakes vor sich, die er mit Ahornsirup scheinbar zu ertränken versuchte. Corrigan bestellte bei der Bedienung einen Kaffee und The Limey. Das Gericht bestand aus zwei gebratenen Eiern, kanadischem Speck, zwei Würstchen, Bohnen, gegrillten Champignons, einer gegrillten Tomate und Toast. Er fühlte sich nach der durchtelefonierten Nacht total beschissen und hatte ein Riesenloch in seinem Bauch. Das Kokain half etwas, aber er brauchte jetzt Proteine. Toy Chong vernichtete weiter seine Pancakes, ohne Corrigan auch nur eines Blickes zu würdigen. Der Agent nahm inzwischen einen Schluck vom Kaffee, den ihm der Kellner mittlerweile gebracht hatte.
»Sag mal, hast du das auch?«
fragte Corrigan, nachdem er sich das Gemetzel auf Chongs Teller angeschaut hatte. Der Asiate hatte sich mal wieder eine doppelte Portion der Pancakes bestellt, die aus 6 riesengroßen Pfannkuchen bestand. Sein Gegenüber blickte vom Teller auf und schlang weiter Pancakes in sich hinein. Kleine Rinnsale des Sirups rannen ihm aus den Mundwinkeln herunter. Er sagte immer noch nichts.
»Unbehagliches Schweigen«,
sagte Corrigan und ließ die Worte in der Luft hängen wie einen Verurteilten, der röchelnd an einem knorrigen Ast hin und her baumelt.
»Ich finde es immer wieder beruhigend, jemanden zu kennen, der einfach mal seine Schnauze halten kann. Was soll immer dieses Gerede und der Smalltalk? Wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten.«
Toy Chong schaute Corrigan stoisch an und kaute weiter. Seit einigen Jahren war dieser glattrasierte, grundsätzlich teure, maßgeschneiderte Anzüge tragende Mann mit kobaltblauen Kontaktlinsen ein hochbezahlter CIA-Informant in der Hongkonger Unterwelt. Corrigan selbst hatte ihn rekrutiert, als er Toy Chong in einem noblen Hongkonger Puff den Arsch gerettet hatte. Der Asiate hatte damals als Killer für einen der Hongkonger Unterweltbosse gearbeitet und wurde in eine üble Schießerei verwickelt. Corrigan half ihm aus der Patsche, indem er ihn aus dem Laden schaffte und vorübergehend in der amerikanischen Botschaft versteckte. Die Aktion war von Corrigans Team inszeniert worden, um Toy Chong in eine kompromittierende Lage zu bringen. Anschließend wurde ihm die Möglichkeit angeboten, für immer in einem chinesischen Gefängnis zu verrotten oder viel Geld zu kassieren und für die CIA zu arbeiten. Toy Chong entwickelte sich zu einem wichtigen Informanten für Corrigan, weil die Hongkonger Unterwelt scheinbar über alles und jeden Bescheid wusste. Auf der anderen Seite hatte sich Chong zu einem perfekten Werkzeug für geheime Operationen des SCS entwickelt, wenn es darum ging, Leute zu beschatten oder aus dem Weg zu räumen. Er war eiskalt, skrupellos, effizient, verschwiegen und sehr teuer. Eigenschaften, die Corrigan an einem Menschen schätzte. Chong kaute zu Ende, trank einen Schluck von seinem Kaffee und sagte mit seiner samtweichen Stimme, die so gar nicht zu einem Killer passte,
»Du bist derjenige, der einen Preis sagen muss. Ich weiß, wen du suchst und was du von ihm willst, aber du bist derjenige, der sagen muss, wie viel es dir wert ist.«
Er sprach immer noch gebrochen Englisch, auch wenn es im Laufe ihrer Zusammenarbeit besser geworden war. Corrigan versuchte, so teilnahmslos zu wirken, wie es nur möglich war. Wusste der Killer wirklich, was in der NSA vor sich ging? Chong hatte nicht nur exzellente Kontakte zur Unterwelt, sondern auch zum chinesischen Geheimdienst. Und dass die Triaden mit dem Ministerium für Staatssicherheit zusammenarbeiteten, war ja seit Jahren kein Geheimnis mehr.
»So wie du das formuliert hast, scheinst du keine Ahnung zu haben, wonach ich suche«,
sagte Corrigan und klang so gelangweilt wie möglich. Chong seufzte enttäuscht und stopfte noch mehr Pancakes in sich hinein. Corrigan trank seinen Kaffee und wartete auf sein Frühstück.
$2 Millionen auf ein dir bekanntes Konto auf den Caymans«,
sagte Chong schließlich.
»Wofür?«
damit ich für dich herausfinde, wo sich euer abtrünniger NSA-Agent versteckt und ihn geräuschlos beseitige, bevor er an die Presse geht oder die Informationen an die Russen oder die Chinesen verkauft.
Verdammt.
Der Kellner brachte Corrigans Frühstück, erkundigte sich, ob alles in Ordnung sei, und widmete sich anschließend anderen Gästen.
»Ganz schön teuer für einen simplen Auftragsmord«, sagte Corrigan und zerteilte seine gebratenen Eier. »Wenn ich irgendeinen Penner von der Straße rekrutiere und ihn damit beauftrage, komme ich mit einem Tausender davon.«
»Ja, aber dafür musst du deinen Verräter erstmal finden, mein lieber Freund. Du suchst nicht nach irgendeinem Trottel, den man über Handydaten oder Kreditkarten oder sonstige Bewegungsmuster orten kann, sondern nach einem gut ausgebildeten NSA-Agenten. Er ist bereits seit mindestens 2 Wochen in Hongkong und diese kleine Unterhaltung hier findet statt, weil du keine Ahnung hast, wo er sich gerade aufhält. Hab ich recht?«
»Vielleicht.«
»Also doch ein Mord. Denn dein Problem ist, dass du ihn hier nicht verhaften kannst. Das kann ja nur die Polizei von Hongkong.«
Chong fing wieder an, in seinen Pancakes zu wüten und grinste Corrigan breit an.
»Lass mich an dem teilhaben, was dich so erfreut«, sagte Corrigan zwischen 2 Bissen seiner leckeren Würstchen, die er gierig verschlang.
»Wenn es ganz blöd läuft, wird er sich, bevor ihn die Polizei findet, nach Kuba oder Ecuador absetzen.«
»Kennst du schon den? Ein Killer und ein Spion frühstücken zusammen. Der Killer wacht am nächsten Morgen mit einer aufgeschlitzten Kehle auf.«
»Witzig«, grunzte Chong.
»Viele Leute finden mich komisch.«
»Dann frühstücke doch mit denen.«
Chong wies mit seiner leeren Gabel auf Corrigan.
»Wenn der Typ wirklich die NSA beklaut hat, dann wird er bestimmt irgendetwas zutage fördern, was einige Leute in Washington den Kopf kosten wird. Eigentlich ist der Typ ein richtiger Menschenrechtskämpfer und wir müssten ihn hier behalten.«
»Das könnte euch so passen«, meinte Corrigan kauend. »Ihr habt ein Auslieferungsabkommen mit den Vereinigten Staaten und werdet uns den Penner liefern.«
»Nicht, wenn er Asyl bei uns beantragt, und angesichts der Tatsache, wie ihr mit euren Verrätern umgeht, wird jeder Richter in Hongkong einem Antrag auf Asyl zustimmen. Bei euch erwartet ihn doch eine grausame, unmenschliche oder herabwürdigende Behandlung.«
Chong kicherte leise.
»Es ist schon wirklich paradox, dass ausgerechnet die beste Stasi, die es je gegeben hat, einen Bürger der USA vor seinem eigenen Staat beschützen muss.«
Corrigan ließ die Worte auf sich wirken. Das Tragische war ja wirklich, dass da einer aus Amerika abhaute, sein perfektes Leben aufgab und mit Gefängnis rechnen musste, um sich in einem Staat zu verstecken, der seine Bürger seit Jahrzehnten in mündiger und ideologischer Unfreiheit hielt. Um dort zu erzählen, dass die amerikanische Regierung seine Bürger genauso behandelte und überwachte wie der Kontrollstaat China. Verrückt.
»Schlaue Worte, Chong«, sagte Corrigan ruhig. »Aber dieser Typ wird Hongkong nicht verlassen. Außer mit mir in Handschellen, auf direktem Weg vor ein Militärstrafgericht und dann in das tiefste Loch direkt neben Manning. Und du wirst mir dabei helfen, ihn zu finden, und zwar nicht für $2 Millionen, sondern für die Tatsache, dass ich in der Unterwelt nicht verbreite, dass du seit Jahren als Spitzel und Killer für die CIA arbeitest.«
Chong zeigte keinerlei Regung. Corrigan schnitt seine Tomate klein, vermischte sie mit den gebratenen Champignons und stopfte sie sich genüsslich in den Mund.
»Vergiss den Deal, Corrigan«, flüsterte der Asiate und stand auf. »Ich bin raus und wünsche dir viel Erfolg bei deiner Jagd und hoffe nebenbei inständig, dass euch die Scheiße diesmal so richtig um die Ohren fliegt.«
»Dir scheint es nichts auszumachen, schon morgen von deinen eigenen Leuten aufgeschlitzt zu werden«,
sagte Corrigan und beobachtete Chongs Reaktion. Dieser zuckte mit den Schultern und antwortete gelassen,
»Wir müssen alle sterben, Corrigan. Wenn du meinst, in dieser Stadt ohne meine Hilfe auskommen zu können, dann versuch es ruhig. Du weißt selber, dass du mich mehr brauchst als ich dich. Erzähl, wem du willst, was du angeblich gegen mich in der Hand hast, aber wundere dich nicht, wenn du als Fischfutter endest.«
Corrigan war klar, dass Chong recht hatte mit seiner Aussage, dass er ihn mehr brauchte als umgekehrt. Was der Asiate nicht wusste, war, dass die NSA vor Jahren schon The Diner verwanzt und die Videoüberwachung gehackt hatte. Überraschenderweise hatte sich herausgestellt, dass viele Diplomaten das Restaurant besuchten und sich dort über staatliche Geheimnisse austauschten. Als Chong hier immer wieder einkehrte, hatte Corrigan alle Gespräche zwischen ihnen aufgezeichnet. Irgendwann würde sich das bezahlt machen. In diesem Moment erwies sich die Maßnahme bei dem Killer jedoch als wirkungslos.
»Sag mal, Chong«, murmelte Corrigan, während er weiter aß, »warum magst du eigentlich dieses Restaurant? So toll ist das Essen hier nicht.«
Chong lächelte verschmitzt und sagte beim Weggehen,
»würdest du in einem amerikanischen Diner in Hongkong einen informellen Treffpunkt zwischen den Triaden und der CIA vermuten?«
Nachdenklich lächelte Corrigan in sich hinein, aß in Ruhe sein Frühstück zu Ende und wählte anschließend mit dem Handy die Nummer der Botschaft.
»Am Apparat«, meldete sich Clark mit seiner dämlichen Begrüßung.
»Versammle das Team im Besprechungsraum für 1400 und macht euch schon mal Gedanken, wie wir mit unseren vorhandenen Mitteln die Schweine finden können. Auf die Unterwelt können wir diesmal nicht zählen. Die hat diesmal die Stasi gekauft.«